Welcome back to an next episode.
Herzlich willkommen zu einem weiteren WhatsApp-Puff. Guten Tag, Walter.
Guten Tag, Martin.
Wie geht es dir?
Danke, gut.
Das freut mich. Dann fangen wir doch gleich mit einem Gebet an. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Wir bitten, dass du unser Gespräch erneut segnest und dass der Heilige Geist uns hilft, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden. In Jesu Namen, Amen.
Amen.
Bevor
wir anfangen, möchte ich den Zuschauern gerne noch etwas sagen. Einige Leute haben das Gefühl, dass die Informationen meist sehr negativ sind. Doch allein die Tatsache, dass es so viele negative Nachrichten gibt, sagt mir, wo wir im Strom der Zeit stehen. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass dieses Fiasko bald vorbei sein wird. Und wir dürfen dabei den Sieg der Gerechtigkeit und die Ungerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren.
Ja, so ist es. Wir werden sogar eine ganze Folge darüber machen.
Denn das hält uns doch aufrecht. Nicht die negativen Informationen geben uns Kraft, das deprimiert eher.
Ja, das stimmt.
Aber wenn man es im Licht der Prophetie betrachtet und sieht, dass die Ziellinie schon vor einem liegt, sollte das doch ermutigen. Das bedeutet denn, je mehr schlechte Informationen es gibt, desto näher sind wir dem Ende.
Diese Sichtweise muss man die ganze Zeit haben. Ob man jetzt die Zeitung liest oder durch die ganzen negativen Dinge stöbert, die es da draußen gibt. Man muss es unter einem prophetischen Blickwinkel betrachten.
So ist es.
Dann weiß man, wohin die Reise geht. Ich denke, das haben wir die ganze Serie über versucht zu tun.
Nur eines hilft, nimm die Verheißung in Anspruch. Nimm die Verheißung in Anspruch.
Unbedingt.
Ja.
Denn wir wissen durch die Bibel, worauf wir zusteuern.
Wir haben einen Gott, der die Kontrolle innehat. Er sagt doch all diese Dinge voraus. Deswegen hat er völlige Kontrolle. Und er entscheidet, wann er die Winde loslassen wird, damit der Streit noch größer wird.
Ja, schon spannend, dass er von den Dingen nie überrumpelt wird.
Nein.
Für Gott ist nichts eine Überraschung. Er hat es uns ja vorher gesagt.
Stimmt.
Wir brauchen nur die Teile zusammenfügen, dann sehen wir es auch, weil wir es wissen.
Ganz genau.
Befassen wir uns heute wieder mit einigen Fragen.
Ja.
Zur Orientierung.
Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir so viele Fragen bekommen, es ist schlichtweg nicht möglich, jede davon zu beantworten. Ich verbringe täglich einige Stunden nur mit dem Beantworten der Fragen. Die Aufgabe nimmt kein Ende, wenn man hunderte von Fragen bekommt und jede nur einen Absatz beansprucht oder auch eine Seite. Das entspricht dem täglichen Verfassen eines Buches. Das ist unmöglich.
Ja, deshalb legen wir es jedem ans Herz, doch auch die angegebenen Links anzusehen, auch die Videos auf der Webseite. Auch auf der Webseite gibt es viele Informationen.
Ja, gleich unter der Kurzbeschreibung der jeweiligen Serien und Folgen, da befinden sich alle Links. Das sollte jedem weiterhelfen.
So that should help people.
Yes, and that's also what we do. Zudem nehmen wir uns immer wieder Zeit für eine eigene WhatsApp Frage- und Antwortstunde.
Ja.
WhatsApp. So bitte schaut euch die auch an, damit wir uns nicht dauernd wiederholen.
Außerdem sind ganz viele Antworten unter der Rubrik Questions and Answers auf der Webseite.
So if they are there.
Wenn sie schon dort stehen, nun dann
greifen wir sie nicht noch einmal auf. Ja, dann legen wir mit der ersten Frage los. Warum enthält die ursprüngliche King James Bibel von 1611 die Apokryphen?
Nun, die römisch-katholische Kirche hatte die Apokryphen zu kanonischen Büchern erklärt. Das heißt, sie waren Teil des Kanons, Teil der Bibel. Aber lass es mich ganz deutlich sagen. Alle Apokryphen wurden erst Jahrhunderte nach dem Abschluss des Kanons hinzugefügt. Das sind also Zusätze. Einige der Apokryphen, wie beispielsweise die Makkabäer, berichten über Geschichte. Es ist nichts Falsches an einem Geschichtsbericht. Das ist, wie wenn man in einer Enzyklopädie nachliest. Aber das bedeutet nicht, dass es inspiriert ist. Man braucht es nicht in den Kanon zu stellen. Man kann zu historischen Quellen gehen und sie mit der Bibel prüfen. Ja, also die haben sie dazugenommen. Aber sie haben auch viele Apokryphen aufgenommen, die ihre Lehren unterstützen, die Verehrung der Toten, die Anbetung von Reliquien und all dieses Hokuspokus-Zeug, das so gar nicht zu dem passt, was die Heilige Schrift sagt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass alle früheren Reformatoren Katholiken waren, sogar römisch-katholische Priester. Und die Wahrheit nimmt zu. So waren die Apokryphen in der Originalausgabe, weil das schon immer so war. Und plötzlich haben sie gemerkt, hey, Moment mal, das Zeug widerspricht den allerdeutlichsten Lehren der Bibel. So erkannten sie, dass sie nicht kanonisch waren und nahmen sie heraus. Rom beschwerte sich bitter darüber und verhängte einen Bann über jeden, der sie als nicht kanonisch ansieht. Denn, naja, die Spitze des Stabes anbeten, Dämonen mit der Gallenblase eines Fisches auszutreiben, man findet lauter so alberne Sachen, die der Bibel widersprechen in diesen Apokryphen. Als das Verständnis der Reformatoren zunahm und Lehren sich herauskristallisierten, erkannten sie, dass das nicht zur Bibel gehörte und nahmen sie heraus.
Okay, danke. Die nächste Person hat gleich einige Fragen gestellt. Was sagt die Bibel und der Geist der Weissagung darüber, ob eine Frau natürliche oder künstliche Flechtfrisuren tragen darf? Darf eine Frau irgendeine Art von Hosen tragen? Dürfen Lieder im Gottesdienst mit Beat unterlegt werden?
Okay, das ist eine ganze Menge. Und für viele Menschen sind das sehr heikle Fragen. Meine Frau hat übrigens einen Artikel über Kleidung geschrieben. Dazu könntest du einen Link anfügen. Das können die Leute dann lesen, damit wir nicht alles hier besprechen müssen, ob Hosen erlaubt sind oder nicht. Die Angelegenheit dreht sich darum, dass eine Frau nicht Männersachen tragen darf. Da stellt sich die Frage, was bedeutet Männersachen letztendlich? Also lest diesen Artikel und schaut, ob ihr damit übereinstimmt. Denn es besteht eine große Spanne, wie Menschen diese Dinge interpretieren. Darf eine Frau eine Flechtfrisur mit natürlichem oder Kunsthaar haben? Worum ging es dabei? Auf diese Frage kommt es immer an. Was sprach Gott hier an? Ging es ihm darum, dass manche Frauen geflochtenes Haar haben? Nehmen wir an, ihr eigenes? Was soll sie nach seinem Willen tun? Es abrasieren? An einer anderen Stelle heißt es, eine Frau soll ihren Kopf nicht scheren. Denn das hatte mit heidnischer Anbetung zu tun. Dort war das so Sitte. Das ist in der Welt immer noch so. In vielen religiösen Systemen herrscht dieser Gedanke, dass das Haupt geschoren sein soll, sogar im Katholizismus, auch in anderen Weltreligionen. Worum ging es? Es ging um Hochmut. Die Frauen von Zion sind hochmütig. Sie sind selbstverliebt. Das heißt, sie können es nicht abwarten, bis sie vor dem Spiegel stehen und ihre Haare zu flechten, so.
Die Frage ist doch, was ist das Motiv dahinter? Warum sie das tun wollen?
Ja, die Frage nach dem Motiv, wenn man anfängt, hochmütig zu werden, sich für den Tollsten zu halten, den Kopf so hoch zu recken und zu meinen, man ist so großartig. Darin liegt das Problem. Eine Flechtfrisur ist nicht das Problem. Sie hat gar nichts mit Hochmut zu tun. Nehmen wir an, es gibt da eine ganz besondere Veranstaltung, wie etwa eine Hochzeit. Muss man da wie eine Ente aussehen, die gerade aus dem Wasser kommt? Nein, nicht die Flechtfrisuren sind das Problem, sondern Hochmut. Damit spricht er Hochmut an und nichts anderes. Die letzte Frage nach dem Beat. Jede Musik hat einen Rhythmus. So wie sie Melodie und Harmonie hat. Die höchste Ebene der Musik ist die Harmonie. Lieder haben auch einen Text. Alles das zusammen macht ein Lied aus. Nun, ein Beat kann angemessen oder unangemessen verwendet werden. Die Aussichten für eine unangemessene Anwendung steigen eher in Gesellschaft mit einem entsprechenden kulturellen Hintergrund. Traditionell wurden Rhythmen dafür verwendet, um die Lao, die niedrigen Götter, anzurufen. Man gebraucht sie in heidnischer Anbetung, um einen Bewusstseinszustand zu schaffen. Beat, vor allem synkopierter Rhythmus, stellt dann ein Problem dar. Man kann den Beat auch ohne Trommeln haben. Einfach dadurch, wie man die Instrumente spielt. Das gibt dann auch einen Rhythmus vor. Aber den Rhythmus noch durch Schlagzeug hervorzuheben, birgt das Risiko, in eine andere Richtung abzugleiten. Da kommt die Frage auf, wie ist himmlische Musik? Ich nehme an, dass himmlische Musik sanft und melodiös ist, klar artikuliert mit Harmonie. Wenn die himmlischen Heerscharen zusammen singen, wird es sicher mit Harmonien sein. Wir sollten danach streben, diese Elemente in unserer Anbetung hervorzuheben.
Okay, danke. Was ist, wenn jemand getauft werden möchte, aber keiner organisierten Kirche angehören will? Wird Jesus ihn annehmen, wenn er kein Kirchenmitglied ist? Kann er einen Pastor bitten, ihn zu taufen, ihm jedoch sagen, dass er kein Mitglied sein möchte?
Gut, im ersten Teil der Frage liegt das Problem, nicht wahr? Was ist, wenn jemand getauft werden möchte, aber keiner organisierten Kirche angehören möchte? Er also lieber unabhängig bleiben möchte? Nun, wenn man getauft wird, dann wird man in den Leib Christi hineingetauft. Nun, was ist der Leib Christi und wer ist der Leib Christi? Man muss nach den biblischen Kriterien gehen. Es hängt vom Licht ab, das man hat, die Zeit der Unwissenheit.
Übersieht Gott.
Wenn man also zu der Erkenntnis gelangt ist, dass man sich taufen lassen muss, man aber die anderen Zusammenhänge nicht versteht, akzeptiert Gott dessen größten Bemühungen, nicht wahr? Manchmal, wenn man neues Licht hat, kann es angemessen sein, sich erneut taufen zu lassen. Paulus hatte Menschen noch einmal getauft, die die Taufe des Johannes empfangen hatten, aber sie hatten die Tragweite der guten Nachricht noch nicht verstanden. Also wurden sie mit der Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist, abermals getauft. Doch sie wurden in eine organisierte Kirche hineingetauft. Auch als Paulus sich auf den Weg nach Damaskus bekehrte, wohin wurde er da geschickt?
Zur Gemeinde.
Ja, zur Gemeinde. Jesus hätte ihm Anweisungen und den Marschbefehl schon vorher geben können, aber das tat er nicht. Und das ist unser Beispiel. Er wies ihn zur organisierten Kirche. Man wird bei der Taufe also auch in den Leib Christi hineingetauft. Das bedeutet, dass man auch die Kirche annimmt, seine Gemeinde. Nun, was sind deren Merkmale in der Endzeit? Es heißt doch, die Gebote Gottes halten, das Zeugnis Jesu haben und so weiter. Es gibt diese Liste in der Offenbarung, wie die Endzeitgemeinde aussehen wird. Und das ist der Leib, in den man hineingetauft werden sollte. Also nein, jemand kann nicht einfach getauft werden, ohne in den Leib Christi hineingetauft zu werden. Kann er einen Pastor bitten, ihn zu taufen, ihm jedoch sagen, dass er kein Mitglied sein möchte? Wenn er die Tragweite versteht, ist es nicht angemessen, das zu tun.
Und wenn er den Pastor fragt, wird er es ihm erklären.
Ja, der Pastor sollte es ihm erklären, was es bedeutet, getauft zu werden. Einmal in den Tod und die Auferstehung von Jesu Christus und auch in den Leib Christi. Denn wenn man zur Offenbarung geht, heißt es, der Geist und die Braut sprechen, komm. Denn Gott arbeitet nicht unabhängig von seiner Kirche, seinem Leib.
Das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Er arbeitet im Himmel nicht unabhängig.
Genau.
Er hat dort auch Ratsversammlungen.
Ja, ist kein Tyrann. Er hat Ratsversammlungen, bei denen alle Vertreter der verschiedenen Welt zusammenkommen. Das wissen wir aus dem Buch Hiob. Es gibt Älteste im Himmel. Dort gibt es eine Hierarchie und Ratsversammlungen. Gott ist kein Tyrann.
Dankeschön. Bitte erklärt den Namen Jesus. Ist das der Name des Messias oder ist das Jeshua?
Ja, das ist auch so ein Zankapfel. Auch dazu müssen wir die Schrift zu Rate ziehen. Das ursprüngliche Neue Testament wurde sowohl nach den internen wie auch den externen Beweisen auf Griechisch verfasst. Dieses Griechisch war keine Übersetzung, sondern es war auf Griechisch verfasst. Viele Namen stammten aus dem Hebräischen. Einige waren aramäisch und diese wurden dann ins Griechische übersetzt oder klangbildlich übernommen. Beispielsweise Petrus, der Kephas hieß. Das war aramäisch. Aber übersetzt wurde daraus Petros, was Stein bedeutet. Durften sie so einfach den Namen Kephas nehmen und ins Griechische übersetzen und daraus Petros zu machen? Offenbar schon, weil sie es machten. Oder nehmen wir mal, wir haben Messias gefunden, was die hebräische Bezeichnung ist. Die Bibel sagt, das heißt übersetzt Christus. Danach wird die Bezeichnung Christus verwendet. War es zulässig, einen wichtigen hebräischen Begriff wie Messias zu nehmen und ihn durch seine griechische Entsprechung Christus zu ersetzen? Die Antwort ist ja, weil sie es taten. Das Gleiche trifft auf den Namen zu, den wir für Jesus verwenden. Im Alten Testament ist das Jeshua auf Hebräisch, aber die Bibel selbst verwendet den Namen Jesus. Wie das jetzt genau ausgesprochen wurde, steht auf einem anderen Blatt. Aber es war zulässig, ihn von Jeshua in Jesus zu ändern. Wenn man dann eine weitere Sprache benutzt, kann man dann den Namen auch verändern? Offensichtlich ja. Wenn man das Evangelium von Johannes auf Englisch liest, dann heißt es John. Auf Afrikaans wäre es wieder Johannes. Nun, auf Englisch heißt es John und jeder weiß, dass es genau die gleiche Person ist. Das eine ist eben auf Englisch und das andere auf Deutsch, nicht wahr? Also, warum ist deshalb nicht notwendig, dass ich den Namen Jeshua gebrauche? Ist es falsch, den Namen Jeshua zu gebrauchen? Nein, man gebraucht einfach die hebräische Variante. Aber wenn man kein Hebräer ist, sondern ein Grieche, kann man dann Jesus verwenden? Die Antwort lautet ja. Wenn man Englisch spricht, kann man dann Jesus sagen? Dann wird es Englisch. Da gibt es einige, die einwenden, ja, aber ursprünglich gab es ja kein J. Alles war Y. Das stimmt. Aber auch Sprachen entwickeln sich. Wenn man wieder in die Bibel geht und sich ansieht, wo Jesus Aramäisch spricht, beispielsweise am Kreuz, als er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier spricht er Aramäisch, aber der Dialekt, den er spricht, unterscheidet sich von dem, den man beispielsweise im Buch Daniel findet. Sprache unterliegt Veränderung. Es war zulässig, denn er selbst tat es. Als die Sprache sich veränderte und man den Buchstaben J einführte, worüber einige unglücklich sind, wegen der Aussprache, die sich ergibt. Früher war alles ein Y und man konnte das Wort erkennen, um zu wissen, wie man es ausspricht. Wenn man Yes sagte, dann war das ein Y. Das klang wie Yes. Aber wenn man June sagt, dann wird es ein J-Klang. Doch das schrieb man auch mit einem Y. Als Ausländer kennt man sich nicht aus, warum das eine mit Y als J, das andere Y als J ausgesprochen wird. Also hat man im Englischen das J eingeführt, um die J-Aussprache hervorzuheben. Heißt das, dass der Name verändert oder verunstaltet wurde? Nein, sondern man hält sich an die Regeln einer Sprache. Ich habe ein Beispiel dafür. Wenn ich nach Polen gehe, dort heißt mein Name Volterra. Ich bin ja nicht Volterra. Ich bin Walter. Aber das bin ich eigentlich auch nicht, denn ich bin ja Deutsch. Also bin ich Walter. Was davon gilt nun? Na, in Polen bin ich Volterra, in Deutschland Walter und in englischsprachigen Ländern Walter. Und damit muss ich einfach leben, weil Sprachen ebenso funktionieren. Für die Bibel gilt das Gleiche. Ich denke, es ist kein Fehler, Jesus zu nennen. Wenn ich Griechisch sprechen würde, dann würde ich ihn Jesus nennen und als Hebräer Yeshua.
Danke sehr. Würdet ihr bitte erklären, wie, warum und wer mit dieser modernen Theologie über Offenbarung anfing, die ihr erwähnt habt? Viele unserer Geschwister wird diese moderne, futuristische Version in ihrer eigenen Kirche beigebracht und sie sind sicher, dass es biblische Wahrheit ist.
Ja. Das ist eine eigenartige historische Tatsache, dass sich das Verständnis der Menschen verändern kann, auch wenn es auf einer festen Grundlage steht. Wenn man seine Bibel studiert, besteht kein Zweifel darüber, dass Prophetie einen historischen Ablauf präsentiert. Wenn man Daniel betrachtet und zu Daniel Kapitel 2, Kapitel 7 geht, beschreibt es einen andauernden historischen zeitlichen Ablauf. Es fängt mit Babylon an, dann folgt das Medo-Persische Reich, man gelangt zum Griechischen Reich, zum Römischen Reich und zum Päpstlich-Römischen Reich. So sieht der zeitliche Ablauf aus. Nimmt man dann das Buch Offenbarung und die sieben Gemeinden, hat man das gleiche Muster. Es gibt einen geschichtlichen, zeitlichen Ablauf. Wenn man zu den Kapiteln 8 und 9 in Daniel geht, hat man diese wunderbaren Prophezeiungen über den Messias, wobei man auch einen geschichtlichen Ablauf hat. Man beginnt mit dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems. Das ist in Daniel Kapitel 9. Dann kommt man zu den Gesalbten, dem Fürsten, mit dem historischen Ablauf der Ereignisse. So sollte die Heilige Schrift ausgelegt werden. Und so legten die protestantischen Exegeten die Schrift früher aus. Als sie schließlich den Antichristen bestimmten, war Daniel der Schlüssel dafür. Und Martin Luther sagte über das Buch Daniel, dass jeder es lesen sollte, damit sie den Schlüssel zum Verstehen der übrigen Prophezeiungen und der Offenbarungen hätten. Deshalb nahm Martin Luther das Buch Daniel und übersetzte es als erster. Und es war ein geschichtlicher Ablauf. Es legte die Entwicklung und die Entstehung des Antichristen dar. Es war völlig eindeutig. Wir haben eine ganze Folge darüber gemacht. Wir müssen dieses Studium also nicht wiederholen. Es ist klar, dass das antichristliche System seit dem Fall Roms bis zur Wiederkunft Christi existiert. Nun, sie nehmen genau diese Prophezeiung und verdrehen sie, reißen sie aus ihrem Kontext, verwerfen eine Woche in die Zukunft ohne irgendeinen zeitlichen Zusammenhang. Außerdem machen sie aus einer prophetischen Zeitvorhersage einen Tag für ein Jahr, was biblisch völlig haltlos ist. So kommen sie zu einem futuristischen Verständnis mit einem zukünftigen Antichristen. Woher kommen all diese Ideen? Es sind Ideen der Gegenreformation, Präterismus und Futurismus. Die Jesuiten, Alcazar und Ribera, erfanden diese Auslegungen, die später noch von Kardinal Bellarmine aufgehübscht wurden, der auch Jesuit war. Das sollte der prophetischen Zeitabfolge die Spitze nehmen und die klare Beschreibung des römischen Antichristen auslöschen, indem alles in die Zukunft verlegt wird, wenn es die Kirche gar nichts mehr angehen wird, weil diese ja angeblich vorher entrückt wurde. Das widerspricht ebenso dem Grundsatz der Bibel. Die Hebräer wurden während der Plagen in Ägypten auch nicht vom Planeten entrückt. Sie blieben dort. Das ist der Typus, der Antitypus wird genauso standfinden. Sie wurden vor der Tyrannei Pharaos nicht entrückt. Sie waren ihr ausgeliefert. Es wird diese heimliche Entrückung nicht geben, bei der nur die Nicht-so-Guten dem ausgesetzt sein werden. Wenn es um die Auslegung der Bibel geht, muss man konsequent sein. Diese modernen Technologien kommen aus dem römisch-jesuitischen Stall. Sie wurden in die Kirchen eingeschleust, entweder indirekt oder direkt, bis schließlich die ganze Welt sie als Norm akzeptiert hat. Alles, was sie tun müssten, wäre hinzugehen und zu studieren, was die Reformatoren geschrieben haben. Nimm doch dieses Buch, Romanismus und die Reformation, wenn du wissen willst, was die Reformatoren geglaubt haben. Oder studiere, was Martin Luther zu diesem Thema zu sagen hatte. Besorge das Buch Tischreden und lies es noch einmal. Es hatte einen Grund, warum um dieses Buch gekämpft wurde. Jedem, der es besaß, drohte die Todesstrafe. Also musste die Lektüre doch besonders empfehlenswert sein, oder? Studiere also, was die Reformatoren glaubten, und du wirst nicht durch diesen, entschuldige, Unsinn verführt. Nämlich Futurismus und eine Prophetieauslegung, die jede biblische Regel dazu verletzt.
Ja, wir haben in Folge 33 gezeigt, dass Jonathan Kahn und die Menschen auf der Mall auch die gleiche futuristische Ansicht haben.
Ja, dieselbe.
Wir haben darüber gesprochen.
Es ist nicht biblisch.
Danke, und zur nächsten Frage. Bitte behandle die Ansicht einmal gerettet, immer gerettet, die auf YouTube so populär ist.
Es gibt kein einmal gerettet, immer gerettet. Wenn man nur das Buch Hesekiel, Kapitel 33 nimmt oder irgendein anderes, dann wird man schnell sehen, dass die Bibel sehr eindeutig ist. Wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und tut, was in den Augen des Herrn böse ist, wird seiner vorherigen Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Er wird sicherlich sterben, was sich auf den ewigen Tod bezieht. Wenn der Ungerechte von seiner Ungerechtigkeit umkehrt und das tut, was gerecht ist, wird an seine vorherige Ungerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Das ist die gute Nachricht. Das trifft auf uns alle zu, denn alle haben gesündigt und mangeln des Ruhmes, den wir von Gott haben sollten. Kann sich nun ein gerechter Mensch von seiner Gerechtigkeit abwenden?
Ja.
Selbstverständlich kann er sich von seiner Gerechtigkeit abwenden. Und dann ist er nicht länger gerecht. Wie wissen wir nun, wie wir diesbezüglich stehen? Wie werden wir denn gerettet? Wir sind durch des Lammes Blut gerettet. Wir sind durch den Glauben an das Blut des Lammes gerettet. Man nimmt also das versöhnte Opfer Jesu Christi an. Das ist unsere Rechtfertigung. Was ist der Beweis der Rechtfertigung? Die Heiligung.
Oh ja.
Man hört auf, das zu tun, was man vorher tat.
Genau, man lässt davon ab.
Man hört auf damit. Wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut, wird seiner vorherigen Gerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Doch wenn ein Ungerechter sich von seiner Ungerechtigkeit abkehrt und das tut, was recht ist, wird seiner vorherigen Ungerechtigkeit nicht mehr gedacht werden. Das Rechte zu tun ist Teil des Ganzen. Es rechtfertigt dich nicht. Das Blut Christi rechtfertigt dich und das versöhnte Opfer rechtfertigt dich. Es ist eine fremde Gerechtigkeit. Es ist eine zugerechnete Gerechtigkeit. Aber die Heiligung ist eine verliehene Gerechtigkeit. Es wird Teil deines Wesens werden, Gottes Willen tun zu wollen. Wenn man sich entscheidet, den Willen Gottes tun zu wollen, dann bricht ein Krieg aus. Und diesen Krieg führt man mit dem eigenen Ich, mit diesem alten Mann, der nicht sterben will. Also nimmt man jeden Tag, wenn man aufsteht, eine Keule, nämlich das Wort Gottes, und dann schlägt man ihn tot und erinnert ihn daran, dass er kein Recht mehr hat zu leben, weil man gereinigt wurde und nicht, wie Petrus es ausdrückte, wie ein Schwein in seinem Schlamm zurückzukehren und wieder voller Schlamm werden will. Oder wie ein Hund zu seinem Erbrochenen. Das will man nicht mehr. In der Bibel gibt es kein einmal gerettet, immer gerettet. Ich sterbe täglich, sagt Paulus. Das ist ein beständiger Kampf. Und irgendwann wird das, was einem schwerfiel, zu einer Gewohnheit. Und Gott bringt dich in Situationen, in denen du erkennst, wer und was du wirklich bist. Zu denken, dass man jetzt der Größte überhaupt und für immer gerettet ist, ist nichts anderes als Anmaßung. Man muss täglich mit Christus wandeln.
Wenn einmal gerettet, immer gerettet gelten würde, dann hätte Israel niemals die Worte von Jesus gehört.
Ganz genau.
Euer Haus wird euch wüst gelassen werden.
Dann hätte doch alles gepasst, kein Problem. Nun, es ist ein schmaler Weg, aber es ist der Weg der Gerechtigkeit. Mein Verstand sagt mir, dass ein Wandel in Übereinstimmung mit Gottes Gesetz logisch ist.
Ja.
Es geht nicht nur um die Liebe zu Gott. Es geht genauso um Respekt und Liebe zum Nächsten. Wo ich nicht in Übereinstimmung mit seinem Willen bin, der wie ein Spiegel ist, in dem ich mich sehen kann. Oh, da ist was schief und dort auch. Da muss was geschliffen werden und dort sind charakterliche Mängel und hier auch. Dann arbeite ich daran. In jedem Augenblick, in dem ich in meiner Sphäre danach strebe, das zu tun, was richtig ist, bin ich mit der Gerechtigkeit Christi bedeckt. Wenn ich meine eigenen Wege gehe, Gottes Wege ablehne und mich vom rechten Wandel abkehre, dann kann ich doch nicht erwarten, von der Gnade Gottes bedeckt zu sein.
Danke. Dazu möchte ich noch etwas sagen, weil du vorher die Taufe erwähnt hattest. Manche verbinden das, jetzt bist du getauft und gerettet.
Die Taufe ist keine Magie. Die Taufe ist ein öffentliches Bezeugen einer Entscheidung, die mit dem Verstand bewusst getroffen wurde. Glaubst du von ganzem Herzen, dann kannst du getauft werden. Man muss also von ganzem Herzen glauben und muss diesen inneren Glauben öffentlich bezeugen. Das erwartet Gott von uns. Und wenn man das getan hat, dann fängt der Krieg an.
Ja.
Das ist nicht das Ende.
Denn da fängt der Wandel mit Gott ja an.
Und dein größter Feind ist das eigene Ich. Gott lässt Schwierigkeiten zu, damit das alte Ich auch bewusst wird. Und man kann auch liebenswerte Mitmenschen haben, die einem die eigenen Charakterschwächen aufzeigen, damit man entweder wie ein Hefeteig aufgeht und reinfährt, oder man kann darüber nachdenken und sagen, oh ja, ich muss mich ändern, Herr. Hilf mir dabei.
Amen. Was wäre geschehen, wenn Adam und Eva nie gesündigt hätten?
Diese Frage berührt so einiges, weil damit eine sehr tiefgehende Theologie verbunden ist.
Dann musst du das erklären und darlegen.
Nun gut, also die erste Frage, die man stellen muss, ist, warum wurde Adam und Eva überhaupt geschaffen?
Ja.
Gut. Gab es ein Problem im Himmel, als Adam und Eva geschaffen wurden?
Ja.
Denn Gott warnte Adam und Eva vor einem Feind, nicht wahr?
Ja.
Also gab es einen Feind. Es hatte einen tumultartigen Aufstand im Himmel und sogar einen Krieg im Himmel gegeben. Und der Teufel und seine Engel wurden hinausgeworfen. Okay. Es gab bei diesem Streit zwei Seiten. Der Teufel und seine Engel. Und Gott und seine Engel. Das waren die beiden Seiten bei diesem Konflikt. Bei jedem derartigen Streit braucht man eine unabhängige Rechtsinstanz, die entscheidet, wer Recht und wer Unrecht hat. Menschlich betrachtet ist das auch bei einem Nachbarschaftsstreit so. Dann geht man doch vor Gericht, nicht wahr? wenn die Auseinandersetzung so festgefahren ist, dass man sie nicht lösen kann. Und dann muss man sich dem Urteil des unabhängigen Schiedsgerichts fügen. Wenn man Geschworene hat, dann dürfen die in keiner Beziehung zu dir stehen. Du kannst nicht deine Eltern nehmen.
Das wird nicht gehen.
Dass sie Teil der Geschworenen sind. Oder dafür den Onkel, die Tante, die Schwester, den Bruder, den besten Freund wählen. Es muss eine unabhängige gerichtliche Instanz sein. Und darin lag das Problem. Es gab keine unabhängige Instanz. Da gab es Gott und seine Engel und den Teufel mit seinen Engeln. Wer hat in dieser Streitfrage nun recht? Nun konnte Gott als einziger dieses Problem lösen, weil er Gott war. Zur Lösung dieses Problems schuf er eine neue Art von Geschöpfen, die keinen Anteil an dieser Streitfrage und dem Konflikt hatten. Und wie bei jedem Gerichtsverfahren können beide Seiten sich vorstellen und ihre Sicht und Argumente darlegen, zugunsten dieser oder jener Ansicht, nicht wahr? Nun, derjenige, der Adam und Eva geschaffen hatte, Jesus war derjenige, der sie erschaffen hatte, denn durch ihn wurde alles geschaffen und ohne ihn wurde nichts geschaffen. Jesus als der Schöpfer schuf also Adam und Eva und er schuf sie anders als alle anderen, nämlich als Mann und als Frau. Das heißt, dass sie Leben hervorbringen konnten, wie Gott die Fähigkeit hatte, Leben hervorzubringen. Und er gab ihnen einen unabhängigen Mini-Kosmos. Er gab ihnen Herrschaft. Das bedeutet, dass er eine unabhängige Instanz einsetzte. Und sie sollten der Schlüssel, die Lösung für das Problem sein. Sie sollten am Ende analysieren, welche der beiden Seiten recht hatte und wer falsch lag. Gott erhielt die erste Möglichkeit, seinen Fall vorzubringen. Er erklärte ihnen, dass er der Schöpfergott war. Er hatte Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. Und Engel hatten die Möglichkeit, mit ihnen zu sprechen. Und dann bekam auch die andere Seite eine Gelegenheit an diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er vertrat seine Ansicht. Aber er tat das auf eine andere Weise. Das hätte schon gleich zu Anfang ein Warnsignal sein sollen. Und er fing an, hat Gott gesagt? Hat er das wirklich gesagt? Er stellte alles in Frage, wie in einem Gerichtsverfahren. Dort wird der Anwalt der Gegenpartei auch gegen die Argumente sprechen. Hast du wirklich das und das gesagt? Was, wenn es ganz anders wäre? Da ist nun dieser Fall und die unabhängigen Geschworenen sind Adam und Eva. Sie waren bei einem Streit im Himmel nicht dabei gewesen. Damals hat sie noch gar nicht existiert. Und es gab keinen anderen Weg, eine unabhängige Instanz zu erhalten, als sie zu erschaffen. Also musste Gott sie schaffen, denn der Teufel konnte es nicht. Dazu ist er nicht befähigt. Adam und Eva waren kein nachträglicher Einfall. Sie waren die Lösung für das Problem. Hätten sie getan, worum sie gebeten wurden, hätten sie die Sache untersucht und sich Zeit genommen, die Angelegenheit zu studieren, das Argument der einen Seite gegen das Argument der anderen Seite, der sagt, dieser Gott, der zu dir spricht, enthält dir etwas vor. Er lügt dich an. Er ist ein Lügner. Hat er wirklich gesagt, du sollst es nicht berühren? Schau mich an, ich berühre es und mir passiert nichts. Schau mich an, du sagst, das ist nicht gut als Nahrung. Ich zeige es dir, ich beiße ab und schau, was ich alles kann. Ich bin nur eine Schlange und kann sogar sprechen. Das ist gut, ganz nebenbei. Er enthält euch das vor. Ihr werdet wie Gott sein. Der Rest ist Geschichte. Sie haben sich für eine Seite entschieden und mussten die Folgen tragen. Was ganz logisch ist, oder? Und so haben wir einen rebellischen Planeten. Damit hört es nicht auf, weil Gott sogar in dieser Situation Hilfe und einen Ausweg bot. Er sagte ihnen einen Erlöser voraus. In gewisser Weise ist der Mensch immer noch diese Rechtsinstanz, die entscheidet, wer in dieser Streitfrage Recht und wer Unrecht, von einer Generation zur nächsten. Unsere Generation hat die Gelegenheit, zwischen dem zu entscheiden, was Gott sagt. Das steht hier. Das ist gerade heraus und man kann vieles hinterfragen, was hier beschrieben wird. Man kann auch die okkulten Bücher lesen und herausfinden, was die Gegenseite dazu sagt. Wir sind immer noch diese Instanz. Also, das war eine lange Einleitung.
Das ist schon okay.
Was wäre also geschehen, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten? Nun, dann hätte die Jury sich gesetzt und ihren Spruch getan. Und der Teufel und seine Engel hätten sich diesem Urteil beugen müssen. Und wenn der Sünde soll, der Tod ist, wie Gott erklärt hat, und Adam und Eva als unabhängige Instanz zu dem Schluss gekommen wären, dass der einzige Weg, um mit dieser Angelegenheit fertig zu werden, der Urteilsspruch, der Sünde soll, ist der Tod ist, dann wäre der Teufel und seine Engel vernichtet worden und es hätte wieder Frieden und Harmonie im Universum gegeben.
Darauf steuern wir auch zu.
This is where we're heading.
Well,
ja, das wird auch so kommen. Es wird wieder zu dieser letzten Entscheidung kommen. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Sagt die Bibel das nicht? Es wird also wieder dieses juristische Gremium geben. Und die Menschheit wird daran beteiligt sein. Denn das Buch Offenbarung sagt uns, dass das Gericht den Heiligen übergeben wurde. Gott hat gerichtet. Das Gericht wird nun den Heiligen übergeben. Sie gehen durch die Bücher und entscheiden, ob der Rechtsspruch fair war oder nicht. Das ist Aufgabe der richterlichen Instanz. Und dann werden sie sagen, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und auch würdig ist das Lamm. Das wird die letzte Entscheidung sein. Danach findet die Vernichtung des Teufels, seiner Engel und der Bösen statt. Und das Universum wird von aller Ungerechtigkeit gereinigt werden. Man kann diese Argumente noch weiterführen. Gott wählte sich ein Volk. Er wählte die Kinder Israels. Und er stellte eine Verbindung zwischen sich und ihnen her. Und er gab ihnen gerechte Urteile. Und er erzählte ihnen seine Seite der Geschichte. Er gab ihnen an Berg Sinai sein Gesetz und erklärte ihnen sehr genau, warum es notwendig war, dass die ganze Menschheit sich diesem Gesetz unterstellte, nicht wahr? Also legte Gott ihnen seinen Fall dar. Dann gab es drumherum all die heidnischen Nationen, die die Gegenseite darlegten. Nun, wofür entscheiden sie sich?
Leider dafür.
Sie trafen keine bessere Entscheidung als Adam und Eva. Belassen wir es dabei und fragen einmal, was, wenn sie rein theoretisch, nur theoretisch, Jesus als Messias angenommen und nicht verworfen hätten. Was wäre dann geschehen? Dann hätten sie ihn nicht gekreuzigt, oder?
Sicher nicht.
Aber der Sünde sollt ist der Tod, denn die Menschheit hat ja gesündigt und brauchte Erlösung. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Also hätte der Messias sterben müssen. Doch wenn sein Volk nicht bereit gewesen wäre, ihn zu töten, sondern ihn angenommen hätten, als den gerechten und den rechtmäßigen Herrscher des Universums, nun, die einzige Geschichte, die wir in der Bibel haben, ist die von Abraham und Isaak. Wobei Abraham derjenige war, der Isaak opfern sollte. Im letzten Moment hielt Gott seine Hand zurück und sagte, nein, ich habe einen Ersatz für dich. ein Typus, der als Typus für den großen Antitypus dient. Der Messias wird kommen und an deiner Stelle sterben. Ich denke, dass dann der Vater diesen Part übernommen hätte und den Sohn getötet hätte. Und der Sohn, der das Leben in sich selbst hat, wäre von den Toten auferstanden. Und wir hätten nicht das schreckliche Drama gehabt, das es zuvor gegeben hatte. Israel wäre Gottes Reich geworden. Und jeder, der nicht Teil davon werden wollte, hätte die gleichen Folgen erleiden müssen, wie die, die sich weigern. Und das hätte das Problem gelöst. Was ich damit letztendlich sagen will, dass die Menschheit die Lösung für das Sündenproblem ist. Sie können es nicht lösen. Nur Gott kann das Sündenproblem lösen. Aber sie übernehmen die unabhängige Jury, was die Gerechtigkeit von Gottes Urteilen angeht.
An dem Plan hat sich noch nichts geändert.
Nein, es ist der gleiche.
Auch wenn Israel nicht dem entsprach, was sie sein sollten, auch wenn wir schon 2000 Jahre danach leben, hat sich an der Geschichte nichts geändert.
Ganz genau.
Das geistliche Israel soll das immer noch tun, wenn Jesus endlich wiederkommt.
Am Schluss wird es nur die Übrigen der Übrigen geben, die sich letztendlich noch an den Plan halten und sagen werden, nein, Gottes Urteile sind gerecht. Und darauf wird es hinauslaufen.
Vielen Dank dafür. Was ist der Unterschied zwischen Sieben-Tags-Adventisten und Sieben-Tags-Reform-Adventisten?
Du stellst dir ganz schön schwere Fragen.
Nun ja.
Hast du diese Frage bekommen?
Ja, die habe ich alle erhalten.
Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Adventisten und einem Sieben-Tags-Reform-Adventisten? Nun, die ursprüngliche Kirche, die sich aus der großen Enttäuschung und der Miller-Bewegung hervorging, war schließlich die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten, die erkannten, dass Gottes Gesetze bindend waren und dass Christus wirklich bald wiederkommen würde. Aber sie hatten das Element des Heiligtumdienstes in der Botschaft missverstanden. Christus sollte zu dieser Zeit nicht kommen, um die Erde wiederherzustellen, sondern er trat in die nächste Phase seines Dienstes im himmlischen Heiligtum ein. Und sobald das abgeschlossen ist, wird er wiederkommen. Das ist die Sieben-Tags-Bewegung. Sie hatten einen Anfang und wird bis zum Ende bestehen. Wie war das denn mit dem alten Israel? Ist das nun eine perfekte Kirche?
No.
Warum schüttelst du so nachdrücklich den Kopf? Fehlt dir etwas? Du solltest aufstehen und sagen, jawohl.
Du hast ja vorhin schon gesagt, dass alle des Ruhmes mangeln, den sie vor Gott haben sollten.
Okay.
Wir sind auch nicht perfekt.
Nein. Wir sind nicht perfekt. Leider. Reden wir nicht davon. Einige sind einfach weniger perfekt als andere. Und andere geben sich wirklich Mühe, weniger perfekt zu sein als andere. Okay, diese Kirche hat ihre Höhen und Tiefen. Es gibt dort den Weizen und das Unkraut. Und der Weizen und das Unkraut bleiben wie lange?
Bis zum Ende.
Okay. Entsprechen die Entscheidungen, die getroffen werden, immer dem höchsten Standard?
Leider nicht.
Nein. Ihre Entscheidungen entsprechen nicht immer dem höchsten Standard. Könnten sich einige in den Reihen manchmal über einige der getroffenen Entscheidungen aufregen?
Definitiv.
Oder über einige der Beispiele, die gegeben werden? Ja, das ist Teil der menschlichen Natur, Teil der gefallenen Natur. Was war also passiert? Die Reformadventisten, vor allem die in Deutschland, waren besonders bekümmert und regten sich auf, als die Kirche im Grunde vor der Macht des Nazi-Regimes kapitulierte, indem sie den Adventisten erlaubte, zur Waffe zu greifen. So trennen sich einige von der Organisation. Tatsächlich brachten sie ihre Bedenken über eine Entscheidung zum Ausdruck und trennten sich.
and separated themselves. But the Bible clearly
Doch die Bibel stellt klar, dass dieser Körper mit seinen Mängeln und Eigenheiten bis zum Ende bestehen bleiben wird. Dann wird es eine Sichtung geben. Was die Bibel uns lehrt, ist, dass man sich für Gerechtigkeit und Reform innerhalb der Organisation einsetzen sollte, bis die Sichtung stattfindet. Das nimmt Gott vor. Ich meine auch, wenn ihr Grund vollkommen legitim war, stimmt die Trennung nicht mit dem überein, was die Schrift über die Situation lehrt. Denn die Bibel gibt einen eindeutigen Zustandsbericht über die Kirche. Sie ist arm, sie ist blind, sie ist elend und nackt, sie braucht Augensalbe und sollte sich besser im Feuer geläutetes Gold kaufen, sonst wird sie ausgespien werden, nicht wahr? Bei dieser Beschreibung kommt die letzte Kirche nicht gut weg. Es fällt also nicht schwer zu sagen, bei dem Haufen will ich nicht bleiben. Wenn man Daniel nimmt, er war Teil dieses Haufens. Er litt an den Folgen. Er wurde verschleppt und nach Babylon gebracht. Er lebte unter schwierigen Bedingungen. Er wurde Löwen vorgeworfen. Und noch manches mehr. Seine Freunde wurden in den Feuerofen geworfen. Warum?
Weil sie für das Richtige einstanden.
Okay. Was war mit ihrer Kirche los?
Nun ja.
Waren sie nicht daran schuld? Wegen ihren Entscheidungen? Durch ihre falschen Entscheidungen und durch ihre Sturheit?
Ja.
Und jetzt am Ende ist es auch nicht anders.
Oder Paulus. Warum kam er in Jerusalem ins Gefängnis?
Genau.
Die eigene Kirche.
Seine eigene Kirche schuf die Umstände, die zu seinem Tod führten.
Ja.
Aber er trennte sich nicht.
Nein.
Diese letzte Organisation wird bis zu Gottes Herrschaft bestehen und Gott wird sie sichten. Also sichte sie nicht vorher selbst.
Da gibt es noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Die Sichtung. Woher weiß man, dass die Sichtung nicht herausruft, sondern drinnen lässt?
Wenn man etwas sieht, nun, das Beispiel, das Gott wählt, ist der Dreschboden. Beim Dreschen findet viel Sichtung statt. Was bleibt beim Dreschen übrig? Doch der Weizen, oder? Die Spreu wird weggeblasen. Ich habe schon oft mit Reformadventisten gesprochen. Es gibt auch bei den Reformadventisten sehr viele Leute. Ich habe ihnen immer gesagt, sie sollen zum eigentlichen Körper kommen. Warum sollte ich denn allein leiden in diesem Körper? Kommt, schließt euch an. Einer sagte mir einmal, aber da drin stinkt es. Und ich sagte, ja, besorg dir eine Wäscheklammer und zwicke sie in deine Nase. Denn diese Situation bleibt bestehen, bis Christus kommt, bis diese Sichtung stattfindet, bis man den Überrest des Überrestes hat, der die drei Engelsbotschaft machtvoll verkündet und nicht abweicht, wie es heutzutage oft geschieht.
As we have it today in many, many cases.
Yes. Ja, vielleicht sollte man noch eines sagen. Ermutigung.
Yes. Oh. Ja, verliert nicht den Mut. Ja, bleib im Körper.
Was hilft?
Besorg dir Leim und bleib im Körper, bis die Sichtung stattfindet.
Sogar wenn es so aussehen sollte, als ob das Schiff sinkt.
Es wird bis zum Reich durchfahren. Es ist ein Eisberg voraus und wir werden damit kollidieren. Wir werden die Konsequenzen aushalten, denn der Kapitän steuert das Schiff auf den Eisberg zu.
Amen. Kannst du bitte den Zehnten erklären?
Den Zehnten geben ärgert die gefallene Natur. Wir glauben ja, dass alles, was wir haben, von unserem eigenen Tun kommt. Doch die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott uns befähigt, sogar dabei Reichtümer zu erwerben, nicht wahr? Nun, Gott hat ein System eingeführt, durch das er seine Kirche unterhält, nämlich den Zehnten. Er fordert ein Zehntel. Es gibt sehr wenige Regierungen auf dieser Welt, die ein Zehntel fordern. Die wollen deutlich mehr als nur ein Zehntel. Es ist ein sehr faires System. Er sagt, den Zehnten, den ihr bringt, ist für den Leviten. Das heißt, um die Verkündigung von Gottes Wort zu gewährleisten, dafür gibt es den Zehnten. Für andere Sachen gab es Spenden. Wenn man seine Infrastruktur erweitern wollte, das sollte nicht vom Zehnten genommen werden, sondern von einer freiwilligen Spende. Dafür gibt es ein Beispiel in der Bibel. Freiwillige Gaben, um den Tempel wieder aufzubauen.
Sogar das Heiligtum wurde mit Spenden gebaut.
Ja, auch der ursprüngliche Tempel. Der Zehnte diente dem Erhalt von Gottes Werk und er gehört dir nicht. Tatsächlich gehört der Zehnte Gott. Nun, dieses Konzept ärgert manche Menschen, weil sie das Gefühl haben, das gehört alles mir und jetzt muss ich davon etwas geben. Aber man muss seine Einstellung ändern. Ich sagte einmal zu meinen Söhnen, als ich ihnen Taschengeld gab, sie sollten dem Herrn den Zehnten geben. Damit versuchte ich ihnen das Zehntenprinzip zu erklären. Das fiel ihnen sehr schwer. Einmal sagte ich zu einem meiner Söhne, oh, ich habe ein Geschenk für dich. Du warst klasse, wirklich gut. Und so gab ich ihm eine bestimmte Summe. Und dann, also sagen wir, es waren $10, okay? Ich sagte, hier ist dein Geschenk. $9 für dich. Da hast du $9, die gehören dir.
You have $9. That's yours. And I said, and here,
und da ist einer. Gib dem dein Bruder. Und schon rannte er los und gab ganz glücklich den Dollar seinem Bruder und behielt die $9. Ich ließ ihn eine Weile grübeln und dann rief ich ihn und fragte nach. Hast du es ihm gegeben? Hast du ihm den Dollar gegeben? Es war natürlich südafrikanisches Geld und kein Dollar. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Hast du den Dollar deinem Bruder gegeben? Er sagte ja. Ich fragte ihn, hattest du ein Problem damit, ihm den Dollar zu geben? Er sagte nein. Ich fragte, warum macht es dir nichts aus, deinem Bruder einen Dollar zu geben? Er sagte, es war doch nur ein Dollar. Ich habe doch noch 9. Also sagte ich, du bist sehr glücklich mit deinen 9 und freust dich, dass du nur einen deinem Bruder geben musstest, nicht wahr? Er hatte keine 9 bekommen. Er meinte, ja, ist doch cool. Ich habe 9 und er einen. Nun fragte ich ihn, warum hast du ihm den Dollar gegeben? Er antwortete, aber der gehörte mir doch nicht. Das war doch seiner. Okay, sagte ich. Er hatte kein Problem, den einen Dollar zu geben. Und so muss man über den Zehnten denken. Es gehört dir nicht. Gott hat dir 9 gegeben und er bittet dich, gibst du ihm einen, um meine Sache zu unterstützen?
Ja.
Und du solltest sagen, wow, ich habe 9. Du möchtest nur einen, gerne doch. Kann ich dir noch etwas mehr geben? Schließlich habe ich ja 9, da ist noch einer. Das sollte unsere Einstellung sein. Aber wir wollen gerne richten und sagen, ich weiß ja nicht, ob das für das Richtige verwendet wird. Überlass das Gott. Denn wenn der Zehnte an die Leviten geht, gibt es gute Leviten und solche wie nun die Söhne Elis. Und zu beurteilen, wer was ist, steht mir nicht zu. Ich unterstütze das Gesamtwerk. Also bringt den Zehnten ins Schatzhaus. Das ist meine Meinung.
Vielen Dank dafür. Ich denke, damit können wir diese Folge abschließen. Danke für die wunderbaren Erklärungen und mögen die Zuschauer gesegnet werden, wenn sie darüber nachdenken.
Ja, lass uns beten. Himmlischer Vater, danke, dass du uns einen forschen Geist gegeben hast. Und ich weiß, Herr, dass du möchtest, dass wir Fragen stellen. Denn sonst hättest du uns keinen forschen Geist und Verstand gegeben. Außerdem brauchen wir den fragenden Verstand auch, um die Rolle zu erfüllen, die du uns zugedacht hast. Danke auch für die Antworten, die du uns in deinem Wort gegeben hast. Dort können wir durch Studium und Nachdenken erkennen, ob das ein guter Weg ist, um darauf zu wandeln oder nicht. Wählt euch heute, sagst du uns, und auch lass uns miteinander rechten. Danke, dass du unsere Fähigkeit nachzudenken nicht übergehst. Danke, dass wir Fragen stellen dürfen und danke dir noch mehr dafür, dass dein Wort die Antworten hat. Segne uns in unserem täglichen Wandel mit dir, bei unseren täglichen Entscheidungen über den Weg, den wir beschreiten wollen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
Amen.